seid Quatsch und Quatschen mit Franziska Kahler und Christian Riedel.
Ja, hallo, wir haben lange nichts von euch hören lassen. Hier ist Zombiesalz mit Christian und
Franzi.
Genau, jetzt habe ich mich sofort wieder der Depp,
der Esel nennt sich immer zuerst.
Dankeschön.
Ja. Wollen wir erzählen, warum man so lange nichts von uns gehört hat?
Ja, wir haben eine kreative Pause gemacht und sind jetzt neu am Durchstarten.
Und wir hatten technische Probleme. Wir haben einen Podcast tatsächlich zwischendurch aufgenommen, der aber total im Arsch war vom Sound. Also haben wir gedacht, wir haben jetzt keine Lust, noch einen zu machen. Und wir sitzen in unserem neuen Studio.
Ja.
Vielleicht werdet ihr das am Sound hören.
Ja, also wenn es halt hier nicht, weil es ein leerer Raum irgendwo in einem Spüttel ist. Nein, wir sind in einem top eingerichteten Tonstudio in Malibu. Ja?
Ja,
deswegen habt ihr so lange nichts von uns gehört. Wir sind mit Zombiesalz, mit der gesamten Produktionscrew, also mit allen 342 Mitarbeitern, direkt nach Malibu, da wo einfach...
Nach Los Angeles gezogen.
Ja, nach Los Angeles, Malibu. Draußen ist das Meer am Rauschen.
Der Strand.
Der Strand. Leute in diesen Fahrrädern mit großen Reifen radeln vorbei, winken in ihren Boardshorts zu uns rüber. Wir haben natürlich hier von unserer Dachterrasse einen perfekten
Blick.
Da hinten sehe ich gerade David Hasselhoff mit seiner roten Boje rettungsschwimmern.
Den Strand entlang laufen. Ja.
Hinter Pamela Anderson her.
Genau, und wenn man nach links guckt, dann sieht man den Santa Monica Pier. Nee, nach rechts, Entschuldigung, ich habe eine Rechts-Links-Schwäche. Und da hinten sind die Kardashians gerade dabei, ein Strand-Beach-Foto zu machen für irgendjemanden. Schreckliche Familie, aber gut, egal. Und wir haben halt gedacht, ganz ehrlich, wenn schon, denn schon, go big.
Genau.
Also.
Go big or die trying.
Genau.
In diesem Sinne, willkommen zur Hollywood-Edition von Zombiesalz. Wir haben uns heute vorgenommen, zum Start der neuen Staffel, auf die wir haben lange warten lassen. Alle 7 regulären Zuhörer haben lange warten lassen. Aber so ist das. Ja, mit den Zuhörern kommt der Ruhm, kommt das Gefühl, jemand zu sein und
ja, den kann man ja auch mal ein bisschen warten lassen.
Ja, genau. Ja. Dann wird es auch spannender. Also fangen wir jetzt an. Was ist in der Zwischenzeit passiert, Franzi? Hast du was Neues erlebt? Hat sich dein Leben durch unseren Move hier an die amerikanische Westküste
verändert? Total. Ich esse jetzt nur noch japanisch-makrobiotische Diät, wie Ariana Grande. Ich schwimme jeden Tag im Meer und also meine Stimmung hat sich deutlich aufgehellt. Nee, super. Also war genau die richtige Entscheidung. Gut, das mit dem Herrn Trump ist ein Problem, aber kann man hier auch ignorieren. Wir sind ja in Kalifornien und nicht im Rest von Amerika.
Das stimmt.
Also,
ja.
Nee,
ist
super.
Auch besser. Seit die in Oakland die psychedelischen Pilze legalisiert haben, halte ich meinen Alltag zusammen mit Microdosing.
Ja.
Also ich nehme jeden Tag 1 Kilo mexikanischer Pilze zu mir, weil ich festgestellt habe, Microdosing ist eigentlich nichts. Das neue Trend ist Makrodosing.
Makrodosing?
Ja.
Machst du die dann so in dem Smoothie oder wie?
Ja, ich nehme einfach 1 Kilo psychedelische Pilze, mache die in einen Mixer.
Ja.
Dazu gebe ich etwa 1 bis 2 Liter Wodka, eine Karotte und eine Cocktailkirsche.
Ja.
Das smoothie ich dann richtig schön durch.
Ja.
Hab dann auch so einen Becher extra dafür mit einer Papiertüte drumherum, damit ich das dann auch am Strand genießen kann. Und ich finde einfach, also die Farben hier und vor allem der Sonnenuntergang in Kalifornien, ne? Also dieses Licht, das finde ich umso besser, wenn ich morgens meinen Energy Smoothie getrunken habe.
Ja, vielleicht muss ich den auch mal ausprobieren, das habe ich ja noch nicht gemacht. Vielleicht kann ich mal, die Pilze sind ja auch vegan, kann ich eigentlich in meine japanische makrobiotische Superernährung mit einbeziehen.
Auf jeden Fall. Und da mein Tesla ja von alleine fährt, ist das auch alles kein Problem im Straßenverkehr. Gar nicht.
Nee.
Gar nicht, das ist die Zukunft.
Ja.
Das ist die Zukunft.
Absolut.
Das sind die Geschichten mit...
Die ihr zukünftig hören werdet.
Die ihr zukünftig hören werdet.
Über selbstfahrende Autos und andere Dinge.
Ja, wir gehen weit in die Zukunft. Wir gehen hart an die Grenze unser Selbst. Das ist die 3. Staffel...
Zombiesalz. Ü40 für Anfänger.
Ü40 für Anfänger. Ja. Wenn man nichts mehr zu erzählen hat, dann hat man zumindest Geld zum Ausgeben.
Aber jetzt mal was anderes.
Ja.
Wir haben ja eine Rubrik gehabt, die haben wir auch immer noch, das erste Mal der Woche. Ich wollte gerade sagen, das letzte Mal der Woche und dachte, das macht gar keinen Sinn. Vielleicht habe ich heute Morgen auch schon einen von deinen Pilzen zu mir genommen, man weiß es nicht. Das erste Mal der Woche Christian.
Das erste Mal der Woche. Da spiele ich doch gleich mal den Jingle ab.
Ja.
Dann kommen wir auch mal wieder so ein bisschen rein.
Genau.
Wir sind ja ein bisschen aus der Form gekommen, was so diese ganze Podcasting-Nummer angeht. Ich spiele mal erstmal. Zack. So, wie ging das denn nochmal?
Auf den Knopf drücken?
Ja, ja, ich frage mich nur auf welchen. Sekunde, ich glaube der hier.
Das erste Mal der Woche erlebt von Franziska Kalle und Christian Riedel.
So, mein erstes Mal der Woche.
Ja.
Ich war zum ersten Mal der Woche im Fitnessstudio und habe zum ersten Mal in meinem Leben, kleine Steigerung darin, eine Fitnessclub-Mitgliedschaft.
Abgeschlossen,
ja, ja. Ja, ja, man wird da ja, das war ein sehr interessantes Erlebnis, das ist die Hohe Schule des Hard-Sellings.
Mhm.
Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es ist ein renommiertes Fitnessstudio in meiner Wohngegend.
Das heißt das Malibu-Gym?
Das heißt das Malibu-Gym. Es ist da, wo Arnold Schwarzenegger angefangen hat, seine Muskeln aufzubauen. Und ich bin da hin, um etwas für meinen unglaublich durchtrainierten Adoniskörper mehr zu tun.
Mhm.
Komme da also an, sage, ja, ich interessiere mich so, und dann bemeldet sich für Probetraining und kam da hinten zum Probetraining mit meiner etwa 25 Jahre alten grauen Joggerhose, extra dafür käuflich erworbenen neuen Turnschuhen in glitzernden Neonfarben. Ja, gab es bei Stadium, da im Rabatt 50% reduziert. Mhm. Komme in das Fitnessstudio, sage, oh, hallo, ich wollte hier zum Probetraining kommen. Und dann sagt die nette Frau, hier ist dein Schlüssel, geh doch schon mal dich umziehen. Und dann stelle ich dich deiner Trainerin vor, die heute mit dir dieses Probetraining macht. Und dann gehe ich dann so in die Umkleide, mache den Schrank auf, da liegt da so ein Handtuch drin, eine Wasserflasche und so eine Karte. Herzlich willkommen, Christian, zu deinem ersten Probetraining. Und ich schon so, hier wird man aber nett behandelt. Dann kam ich raus und dann wurde ich der Probetraining-Trainerin, als das so vorgestellt. Ja. Durchtrainierte Muskeln, gemachte Zähne, gemachte Brüste. In einem schwer die tiefsten Instinkte ansprechenden Sportdress. Und dachte so, ja, wir machen jetzt das Training. Und ich so, okay.
Ach, meinst du, dass sie mit Absicht eine Frau als Trainerin?
Also in meiner Beobachtung waren mehrere Probetraining am Laufen und die Damen hatten
Typen?
Gute Kanthölzer als Begleitung,
ja.
Und die Herren Trainerinnen. Ich möchte Ihnen jetzt nichts, also es ist jetzt quasi meine, ist nur eine Beobachtung, ich weiß es nicht, es könnte sein, dass es ein Zufall war. Was kein Zufall war, weil ich dann sehr für mich degradierende Übungen machen musste, auf den Bauch legen und die Arme nach oben strecken. Was bei mir ungefähr einen Winkel von etwa 4 Grad erzeugt.
Du meinst den Superman?
Den
Superman-Flug auf den
Genau,
Boden.
Für den unteren Rücken. Ne? Sehr beliebt für den unteren Rücken, der Superman-Flug
auf den Boden. Ich mag die Übung ganz gerne, eine der wenigen, die ich mag. Musstest du Burpees machen?
Nee, Gott sei Dank nicht.
Aber
Kniebeugen und Kettlebell-Swings und was auch von der Visualität eine relativ unangenehme Bewegung ist für Männer mit so einem Kettlebell-Swing, weil man drückt die Hüfte nach vorne und sieht quasi so aus, ist egal. Let's not go to detail.
Doch, ich glaube, das ist gerade interessant. Wie sieht man denn aus?
Also,
wie heißt er? Schwing! Hier, Wayne's World, die haben doch immer Schwing! Diese Bewegung gemacht, wo sie ihre Hüfte nach vorne gedrückt haben.
Nee, du siehst halt, also du hast ja den Kettlebell so zwischen den Beinen hängen. Ja.
Ja.
Und schwingst ihn so nach vorne. Also kannst ja.
Mit den Armen oder mit der Hüfte? Mit den Armen?
Nee, eigentlich sollst du mit der Hüfte schwingen und dann schwingen die Arme mit nach vorne. Ja? Also wenn du dir einen Mann vorstellst, stell dir einen Typ vor, der 32 Kilo Gemächt hat.
Ja.
Mit seinem Dödelwackel. Okay. Ja, das ist ungefähr ein Kettlebell-Swing.
Okay, ja.
Ja. Der humorigste Moment war dann da, als sie dann feststellte, dass meine Armmobilität schwer zu wünschen übrig lässt. Sagte, ja, was man tun kann, um die Arme und Schultern leichter zu mobilisieren, ist, die Punkte der Muskeln zu reizen, wo die ansetzen. Und das ist quasi das Brustbein und links und rechts am unteren Rippenbogen.
Ja.
Also stand sie plötzlich vor mir und sagte, mach mal eine Faust. Und reib mal ganz fest über dein Brustbein und machte das auch und stand vor mir und rieb sich fest über das Brustbein zwischen ihren völlig unbeweglich bleibenden gemachten Brüsten und massierte dann sie links und rechts unterhalb ihrer gemachten Brüste. Und ich dachte die ganze Zeit, okay, du musst nach oben gucken, du musst nach oben gucken, du musst nach oben gucken. Und dann kam so, dass sie, ja, also, ne, du musst jetzt wirklich genau diesen Punkt treffen. Guck mal hier genau diesen Punkt.
Und ganz ehrlich, was meinst du, wie viele Typen daraufhin sofort den Vertrag unterschreiben? Das macht die bestimmt mit bei jedem so.
Natürlich.
Was für eine geile, Verkaufs... Stellst du die macht auch bestimmt nur Probetrainings. So, und dann macht die immer so und die Männer immer so. Wie lustig ist das?
Ja, ich habe den Vertrag natürlich auch sofort unterzeichnet. Ja, und hab dann jetzt, war ich ein paar Mal schon da, also einmal zum Einweisungstraining, kriegst du dann diese ganzen Maschinen gezeigt und so.
Haben die den Plan gemacht?
Haben die auch einen Plan gemacht. Und den habe ich dann einmal durchgemacht und habe dann so mal so den Blick schweifen lassen. Mhm. Weil früher, ich weiß nicht, ne, Fitnessstudio war für mich immer ein ganz komischer Raum. Ich habe immer Sport gemacht, aber ich konnte mit diesem Raum nicht so wirklich was tun. Und dann saß ich da oben an dieser Beinpresse. Allein der Name, ne? Ich sitze an einer Beinpresse. So, und habe dann irgendwie mit meinen Schienbeinen exakte 5 Kilo pro Seite und sah so drumherum, wie so Leute Mitte 20 so 60 Kilo Dinger mit ihren Beinen so in 60 Grad Winkel nach oben presst und dabei stöhnten, wie man sich es eigentlich nur von so einem Abdeckerhof vorstellen. Und dabei ist mir was aufgefallen. Und ich glaube, das ist das Resümee meines ersten Mals der Woche. Mir ist aufgefallen, dass Fitnessstudios anscheinend zwei Zielgruppen haben. Die einen, würde ich sagen, so zwischen 20 und 40, die hart dafür trainieren, dass jemand anders ihnen verfällt. Und die zweite Gruppe ab 40, die hart gegen den Verfall trainieren. Die einen erkennt man daran, dass sie
Die schicksten und most sexy
Outfit, perfekte Muskeln. Und die anderen erkennt man an so einem leicht grumpy Blick, schlabbernden Baumwoll-T-Shirts. Und dem Gefühl, wenn ich jetzt nichts mache, wird alles nur noch schlimmer. Ich lasse offen,
in welche Gruppe ich mich so. Naja, wir sind ja der Ü40 für Anfänger-Podcast, insofern.
Franzi, dein erstes Mal der Woche.
Mein erstes Mal der Woche. War auch interessant. Ich war das erste Mal der Woche bei einer Mammographie. Für alle Zuhörer, die nicht wissen, was das ist. Es ist sozusagen, ich nenne es auf Englisch Booby Squeezing, auf Deutsch die Brustquetschung, sprich das Röntgen der Brüste zwecks Brustkrebsvorsorge. Das wird normalerweise, Achtung, jetzt eine kleine Teaching Lesson für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Das wird normalerweise so ab dem 50. Lebensjahr gemacht. In meinem Fall gibt es eine familiäre Vorerkrankung, die nicht so wahnsinnig dramatisch ist, aber die gibt es. Und deswegen hat meine Frauenärztin jetzt gesagt, wir machen mal so ein Basisbild. Also es gab nicht irgendwie so, oh Gott, da ist irgendwas, sondern es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie angstvoll dahingegangen bin, sondern die Idee war, man macht ein Basisbild, hat dann mal ein Bild und dann irgendwie kann man sozusagen daran in den nächsten Jahren eben sehen, ob sich was verändert oder nicht. So, ich bin ja immer ein bisschen nervös, wenn ich zum Arzt gehe, vorneweg. Weil, wie die Zuhörer wissen auch nicht wissen, ich gehöre ja zur Sorte dicke Frau. Und bei vielen Ärzten ist man natürlich sofort konfrontiert damit, dass die relativ schnell gemein zu einem werden. Oder vorneweg, egal was man hat, gleich sagen irgendwie, sie müssen abnehmen. Wie wenn man das nicht wüsste. Deswegen sind sozusagen Besuche bei neuen Ärzten oder Fachärzten sind für mich immer etwas mit Aufregung verbunden, weil ich sozusagen dann immer schon so meinen Schutzwall hervorhole. Frei nach dem Motto, gleich sagt jemand was Gemeines zu mir. Ich bin also in diese Röntgen, das kann man nicht beim normalen Frauenarzt machen, in diese Röntgenpraxis gegangen. Da musste ich also irgendwie ausfüllen, ne, was man so ausfüllen muss. Sind Sie schwanger? Ja, nein, hurra. Dann wird man in so ein Räumchen geführt. Da machen Sie bitte den Oberkörper frei. Und dann wird man in so eine Maschine, geht man an so eine Röntgenmaschine ran und dann kommt sozusagen eine Röntgenassistentin oder Schwester oder also eine sehr nette Frau, die dann aber an den Brüsten rumfummelt, die da so halb reinschiebt, die Arme und also es wird an einem rumgefummelt, man wird in so eine Maschine irgendwie reingeschoben, irgendwie, man steht, das ist so, die haben das selber, Mammographie nennen es selber irgendwie frühmorgens Yoga, weil es tatsächlich ein bisschen wie Yoga ist. Und dann kommt eine Plastikplatte von oben und quetscht deine Brust. Und das Ganze machst du viermal, zweimal auf jeder Seite. Und es tut weh, das muss man nicht unbedingt machen. Ja, stellt euch vor, etwas, was empfindlich ist, wird gequetscht. So ist ungefähr die Schmerzen. Ja, aber ich fand das ganz gut, das mal gemacht zu haben, weil das so was Ominöses ist. Das ist so ein bisschen, die Praxis war ganz hell. Es waren andere Damen im Wartezimmer und ich habe die mir dann angeguckt und habe gedacht, habe versucht rauszufinden, telepathisch, ob da eine dabei ist, die ganz irgendwie nervös ist und aufgeregt, weil sie denkt, weil man vielleicht bei ihr was gefunden hat beim Abtasten oder so. Die machten aber alle einen relativ ausgewogenen. Also ich habe jetzt von keiner die Vibes bekommen, irgendwie, oh Gott, es ist was schlimm. Aber das weiß man natürlich auch nicht. Also ich glaube aber, dass es sozusagen in diesen Wartezimmern spielen sich Dramen ab. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, ja, bestimmt.
Dann wurde ich wieder ins Wartezimmer geschickt und dann wurde ich von der Ärztin reingerufen, die dann sagte, machen Sie sich nochmal frei. Dann gleich sagte, also Ihr Bild ist total in Ordnung. Wir machen aber nochmal einen Brustultraschall. Ist an sich nicht zwingend notwendig, war aber mit eingeplant und gehört zu dieser Grunduntersuchung dazu. Haben die das auch noch gemacht, da kriegst du halt so Gel auf deine Brüste drauf geschmuddert. Das ist doch nicht so schön. Und dann bin ich wieder gegangen. Hat 20 Minuten gedauert, war ich wieder raus. So. Ich kann aber nur, möchte an dieser Stelle aufrufen, Mädchen, Frauen, Männer auch, aber jetzt in diesem Fall, geht zur Vorsorge, geht zur Frauenärztin, lasst euch untersuchen. Je früher irgendwas entdeckt wird, desto besser und do it. So, das war mein erstes Mal der Woche. Ja. Meine Mutter hat vorher gesagt, stell dich nicht so an, das ist irgendwie harmlos. Es ist auch nicht schlimm. Aber also, es tut weh, aber es ist sozusagen, es tut nicht 20 Minuten weh, sondern die quetschen halt und dann tut's weh. Und also würde man, es wäre ein gutes Folterinstrument. So. Ich glaube, es wäre effektiver für Frauen als Waterboarding.
Weißt du nicht.
Nee, sag ich dir. Ja, okay. Ja, das war das erste Mal der Woche.
Ja, ist wahrscheinlich, ne? Also sozusagen es gibt so viele Untersuchungen, wo die Antizipation wahrscheinlich fieser ist als die statistische Wahrscheinlichkeit, die dass man was hat, die wahrscheinlich für einen spricht oder so, ne? Drama. Apropos Drama.
Ja.
Wir versuchen jetzt mal die Wende zu kriegen
von der gynäkologischen
Praxis auf die Praxis eines unterhaltsamen Podcasts zurück.
Wir sind ja in Hollywood.
Genau.
Und was wird in Hollywood gemacht? Es werden Geschichten erzählt.
Und wir haben uns gedacht, wir passen uns unserem Umfeld einfach an, wie ein Chamäleon sich dem Umfeld anpasst.
Ja.
Und haben heute etwas mitgebracht.
Ja.
Einen dicken Sack. Irgendwo brummt hier ein Handy.
Ja, ja, das lassen wir zu Ende brummen.
Ja. In diesem gelben Baumwollsack befinden sich etwa 100 sogenannte Story Cubes.
Ja.
Das sind kleine Würfel, gibt es von Rubik's, glaube ich, heißt die Firma.
Ist Rubik's nicht auch die Firma, die diesen Cube gemacht hat?
Das kann gut sein, vielleicht verwechsel ich das auch.
Ist auch egal, scheiß drauf.
Ist eigentlich ein Kinderspiel. Und auf diesen Würfeln befinden sich jeweils auf allen 6 Seiten, die ein Würfel besitzt, kleine Icons.
Mhm.
Und die Aufgabe ist es, diese kleinen Icons in sehr kurzer Zeit zu einer in sich schlüssigen, hochspannenden und möglichst dramatischen Geschichte, ich will keinen Druck aufbauen, zusammenzustellen. Und wir haben uns gedacht, was ist schöner, als irgendwo entspannt zu liegen und unseren unglaublich beruhigenden, spannenden Geschichten zu lauschen. Quasi die kleine Zombie-Salz Märchenstunde für alle, die zuhören und dranbleiben. Ich erkläre kurz die Regeln. Jeder von uns wird, ich denke mal, wir spielen 2 Runden. Mal sehen, wie das klappt, oder?
Ja. Wir spielen eine Runde. wo in der ersten Runde erzählt jeder von uns sozusagen eine Geschichte, also zieht die Würfel, zieht eine Geschichte. Und in der nächsten Runde fange ich mit der Geschichte an, du musst dann mit der Geschichte weitermachen. Also das wird dann eine fortlaufende Geschichte erzählen. Weißt du, was ich meine?
Ja. Genau, so fangen wir an. Also erste Runde, ich mische nochmal die Würfel durch. Das ist jetzt wie...
Ich möchte gerne vorher...
War die Lottoziehung früher so, als keine Fernseher gab, auch so? Ich habe mich vom ordnungsgemäßen Zustand des Ziehungsgerätes überzeugt.
Und dann ging es los und dann sind die so, genau. Ich möchte übrigens an dieser Stelle vorher noch etwas sagen. Deswegen, Christian, also wir haben beide damit schon, ich habe Erfahrung mit diesen Cubes, weil ich das mit meinen Nichten und Neffen spiele auch. Und Christian, darf ich das sagen, hat mit diesen Cubes Erfahrung, weil er mal einen Wettbewerb gewonnen hat. Er hat einen Story Cube Wettbewerb, einen öffentlichen.
Jetzt setzt du mich wahnsinnig im Vorfeld unter Druck.
Das mache ich mit Absicht, weil ich Angst habe, weil du sozusagen.
Ich weiß nämlich nicht, ob das nicht vielleicht auch einfach ein Zufallstreffer war.
Nein.
Ich kann nicht gewinnt man, weil man Preise gut ist erzählen. Oder weil die anderen so schlecht waren.
Nein. Du hast ja noch mehr Preise. Ich möchte das nicht weiter erwähnen. Nein, ich habe ein bisschen Angst, weil Christian ja sozusagen die gesamte Theorie des Storytellings auch. Ne,
das sind alles Sätze, die es nicht leichter machen, kreativ zu sein. Es ist furchtbar.
Wir vergessen das jetzt, wir haben jetzt Spaß.
Ja, das ist ja grauenhaft.
Jetzt ist Christian böse mit mir. Nein, sei nicht böse.
Ich bin nicht böse. Das ist eine ganz perfide Technik. seinen Gegner einfach im Vorfeld, und wir spielen nicht mal gegeneinander.
Wir spielen nicht mal gegeneinander.
Im Vorfeld einfach, das war so wie zwei Boxer, und der eine Boxer steigt auf die Waage und sagt dem anderen Boxer, also ich achte ja deine Weltklasse-Erfolge, die du schon im Boxen gemacht hast. Und ich glaube, die Welt würde sich schon arg verwundern, wenn du in so einem Kampf mal so richtig versagen würdest. Nicht, dass das nicht irgendwann durchaus mal passieren könnte, aber es würde die Welt schon arg verwundern. Und plötzlich hast du quasi nur was Positives gesagt und deinen Gegner so unter Druck gesetzt.
Ja, dass er ganz nervös ist.
Ja, tödliches Wegloben.
Lilo ist gleich zu dir gekommen. Du bist hier weg.
Genau, wir haben nämlich unseren Studiohund noch hier. Das ist ein ausgewachsener, etwa 3 Meter hoch, schulterhoher Dobermann, den wir barfen,
ja?
Nur mit Elchfleisch. Von Elchen, die er selber im Garten jagt. Also wir haben da jemanden, der züchtet Elche hier unten, etwas südlich.
Ja, südlich von uns. Habt ihr die gerade schon gehört? Sie hat gerade schon gemacht.
So.
Machst du mal
Wir drehen uns im Kreis, wir wollen Würfel ziehen.
Ja. Soll ich anfangen?
Ja.
Soll ich gleich die erste Geschichte machen?
Ja.
Das ist gut, dann macht mich das nicht so nervös. Ich ziehe jetzt wie viele Würfel?
5.
Und dann würfel ich mit
dann denen. Würfelst du auf dem Tisch. Das würde höchstwahrscheinlich zu einem, also jetzt, wer unseren Podcast jetzt hört mit Kopfhörern, gleich kurz die Kopfhörer vom Ohr entfernen. Das könnte einen ziemlichen Knall.
Ja. Ich zähle runter, bevor ich würfel. 5.
Genau.
Ich zähle runter, bevor ich würfel. Ich habe die Würfel in der Hand. 3, 2, 1. Kopfhörer weg.
So, auf den Würfeln sieht man einen Brief, einen Räuber, einen Pokal, eine Satellitenschüssel und ein Zelt.
Moment, ist das auch, stimmt das auch? Ein Brief, das stimmt, eine Satellitenschüssel, ein Zelt, ein Räuber, ein Pokal.
Und los.
Rudi Rubbel, der berühmteste Tresorknacker der Welt, befand sich in einer Schwitzhütte, um sich nach seinem 12-jährigen Gefängnisaufenthalt zu erholen und wieder zu sich zu kommen, als ein Brief eintraf, in dem stand, dass er zwingend den goldenen Pokal des America's Cup aus dem Tresor klauen sollte, weil nämlich seine Tochter vom Obermafiosi entführt wurde und der unbedingt diesen Pokal haben wollte. Woraufhin Rudi Rubbel, also die Schwitzhütte, blitzartig verließ, sich auf den Weg machte zu seinem Freund Kurt Kandare Und Kurt Kandare war nämlich der Leiter einer Forschungseinrichtung, die mit Lasern arbeiteten, um sozusagen als Abwehrsystem für den Weltraum, eigentlich das war so ein Weltraumabwehrsystem, womit man sozusagen UFOs aus fremden Planeten sozusagen per Laser abschießen konnte. Jedenfalls sagte Rudi Rubbel, hör mal, ich muss diesen Pokal klauen, der hat meine Tochter. Daraufhin sagte sein Kumpel Kurt, pass auf, ist alles gar kein Problem, erstmal finden wir raus, wo deine Tochter und sich befindet. Wir haben ja auch so ne NSA, direkt Verbindung zur NSA. Das haben sie also gemacht und sie stellten also fest, die Tochter befand sich in der Gartenhütte, in der Gartenwerkzeughütte von dem Haus von diesem bösen Menschen. Und daraufhin, und der böse Mensch befand sich in seinem Haus mit seinen ganzen bösen zusätzlichen Kumpanen seiner Mafia-Familie. Und dann sagte Kurt zu seinem Freund Rudi, pass mal auf, wir wissen jetzt, wo deine Tochter ist. Wir können das Problem lösen. Ich kann jetzt den Laser nehmen und damit den Tresor vom Malibu-Segelclub öffnen und damit du den Pokal rausholen kannst, oder wir können das Problem ganz anders lösen. Wir richten jetzt die Satellitenschüssel auf das Haus von dem Gangster. Deine Tochter ist ja in Sicherheit in der Gartenlaube und dann vernichten wir die einfach. Und so haben sie es gemacht. Kurt hat dann also die Satellitenschüssel auf das Haus gerichtet und Kavum mit einem Laser sozusagen diese riesen Villa mit der gesamten Mafia-Crew sozusagen vernichtet, während Rudi sozusagen im Auto in Richtung dieses Grundstücks fuhr und seine Tochter wohlbehalten aus der Werkzeughütte, aus der Gartenlaube befreite, während die Mafiosi, die rede ich eigentlich, egal, sozusagen, ich habe auch schon so Pilze genommen, glaube ich, sozusagen alle verreckten in dem Haus, der Pokal blieb im Tresor, es war alles herrlich und Rudi konnte zurückkehren mit seiner Tochter in die Schwitzhütte und weiter sozusagen der Balance und dem Kommen in die Lebensbalance sozusagen frönen. Ich bin geistig verwirrt, aber das war die Geschichte.
Dankeschön.
Bitte.
Und während die Mafiosis noch dampfen, sind genau. Sie längst abgedampft.
Genau, sind sie längst abgedampft und dampfen in der Schwitzhütte.
Da hast du aber jetzt richtig einen vorgelegt. Jetzt kriege ich noch ein bisschen...
Findest du?
Ja, schon.
Warte mal, sollen wir die Würfel wieder reintun?
Leg sie mal zur Seite. So. Stark, ich würde sagen, stark zum Anfang. So. 5 Stück, ne? 1,
ja.
2.
Und denk dann, du musst vorzählen, wenn sozusagen, bevor dass die Leute wissen, dass sie ihr Mikrofon wegnehmen müssen.
Achso, ja. Bitte jetzt die Kopfhörer aus den Ohren nehmen in 5, 4, 3, 3, 2, 1 und.
Also, man sieht auf den Würfeln einmal Tweety, das kleine Küken. Man sieht ein Flugzeug, man sieht ein, was ist das? Ah, ein Grill, nee, man sieht ein Schwein auf einem Grill, also so ein Spanferkel.
Okay.
Gut, es sieht aus wie ein Schwein, es könnte auch, nee, ein Huhn ist es nicht, es hat schon 4 Beine. Ein Mensch, der im Bett liegt und, was ist, oh, ein, wie heißt das, ein Tachometer. Geschwindigkeitsanzeiger im Auto.
Eieieiei.
Ich kommentiere mal. Christian sortiert die Würfel.
Ich sortiere Würfel in der Hoffnung.
In der Hoffnung, dass ihn die Inspiration küsst. Ich moderiere das. Christian Riedel, er konzentriert sich auf die Würfel, er sortiert sie, er wartet auf den Kuss der Inspirationsmuse. Wir sind jetzt schon sehr gespannt darauf,
wie es für ein Geschäft. Ich fange mal so an zu erzählen. Der Wiener Geschäftsmann Josef Hartenberger war auf dem Weg nach New York. Es war ein sehr eiliger Flug, deswegen hat er das schnellste Flugzeug genommen mit einem großen Tacho, der auch immer schön im roten Bereich war, weil er hat einen wichtigen Geschäftstermin mit einem russischen Geschäftsmann und dessen Tochter, die hat es eingetütet, dass man sich in New York trifft, ein bisschen einsäuft und ein bisschen rumläuft. Und da saß er nun also in dem Flugzeug, das war die Austrian Airlines, die AA-47B, zweite Reihe, Sitz B2, Business Class natürlich. Ja. Was anderes kannst du gar nicht erwarten. Ne? Das ist sonst, macht ja gar keinen Spaß. Ja. Also was wollen sie? Ne? Also so sieht da, es ist immer ein bisschen langweilig auf dem Flug. Du bist also 7 Stunden unterwegs und weißt nicht, was du machen sollst. Ne? Arbeiten hast auch keinen Bock. Also hat er den Fernseher angemacht und da hat er geguckt, hier Tom und Jerry und Tweety. Tweety, der kleine Vogel, der immer in diesem komischen Kasten ist. Und dann kommt die Stewardess vorbei und es geht man essen und hat gefragt, wollen Sie lieber Nudeln oder lieber das Bratschwein? Und hat er gesagt, natürlich will ich den Schweinebraten. Was für meinst du denn, du dumme Nuss? Ich will den Schweinebraten und dann bringst du mir auch noch mal einen Sekt dabei. Ha? Und als sie sich umdrehte, hat er ihr noch einen kleinen, ne, das macht man unter Geschäftsleuten, hat er ihr noch einen kleinen Klops auf den Hintern gegeben und hat gesagt, na, kommst, bringst mir noch einen Weißwein. Und während der Tweety geschaut hat und den Roadrunner und diese lustigen Geschichte, hat er sich schön so ein, zwei Champagner reingehauen und dann ein bisschen am Bratschwein. Und auf einmal rumort das im Magen. Ne? Du weißt gar nicht, was los ist. Das rumort und es geht von oben und nach unten und es drückt. Und du hast dort kein... Es ist Business Class. Du fliegst Business Class für Tausende von Euro und dann haben sie nicht mal Spucktüten da. Ja? Und ich wurde ganz übel und übel und übel. Dann musste er den Sitz nach hinten machen, die Decke hoch und dann hat er gespuckt. Ne? In die eine Richtung, in die andere Richtung. Über den Nebenmann. In den Flur, den ganzen Weg bis zum Klo, zum Cockpit und wieder zurück. Und dann brach er quasi auf sein Business Class Sitz zusammen. Und dann mussten sie ihn in New York direkt ins Krankenhaus wegen einer Grillfleischvergiftung aufliefern. Und hat er auch noch seinen Geschäftstermin verpasst. Und so ist das. Wenn man zu viel will, dann liegt man am Ende flach. Was für eine besoffene Geschichte. Was für eine besoffene
Gebiete.
Geschichte.
Gebiete.
Was für eine besoffene Geschichte.
Eine großartige Geschichte.
So, deine Runde.
Machen wir jetzt die Runde, wo ich anfange und du dann die Geschichte weitererzählen musst und dann muss ich sie, weil am Ende muss ich sie wieder abschließen.
Wir machen noch eine mit Abschluss, oder?
Ja.
Also und das große Finale ist dann die Gesamtgeschichte mit 8 Würfeln.
Ja.
Weil wahrscheinlich müssen wir eine Pause machen, weil ich kriege hier gerade Warnung, das ist unsere Akkulaufzeit.
Sollen wir dann jetzt schnell eine kleine Pause machen, Akku aufladen und ja, dann gehen wir in die nächste Runde?
Jetzt eine kurze Pause.
Ihr werdet davon nicht viel merken. Wir drücken jetzt Pause, hängen das Gerät an den Strom und dann sind wir gleich wieder da mit der zweiten Runde Story Cubes.
Denn was für euch eine Pause, nur eine kurze Pause ist, kann für uns eine lange sein. Es ist wie eine Zeitreisegeschichte eigentlich. Ja. Und da sind die Tage einfach kürzer in Malibu. Die Sonne nähert sich jetzt schon quasi dem Horizont.
Ja, wir müssen auch noch ein paar von den. Wir müssen auch noch mal einen neuen Pilzsmoothie machen.
Genau, wir gehen uns jetzt einen kurzen Pilzsmoothie
machen. Reinziehen.
Genau. Reinziehen.
Und sind gleich wieder da.
Und sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Ach, es gibt einfach nichts Inspirierenderes, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Als, das habe ich hier gelernt, ne? Als ich die Füße so ein bisschen im Sand am Pazifik zu vertreten. Weißt du, wenn du in die Weite guckst und deine Gedanken einfach mal so ein bisschen schleifen lassen kannst. Und während du hinter dir einfach diese traumhafte Kulisse dieser kleinen Häuser
von Venice Beach.
Also wir sind jetzt gerade einen kleinen Strandspaziergang gemacht.
Dann haben wir uns ein bisschen eingegraben,
ja,
mal die Perspektive zu ändern.
Ja, waren kurz in der Abbot Kinney, haben uns ein Organic Free Trade Chai Latte Macchiato Mocha mit Paranüssen und Mushroom-Topping besorgt, haben noch schön einen durchgezogen in einem von diesen wunderschönen, weißt du, die sehen aus hier wie ein Apple Store. Mich hat das ja echt fasziniert, wo man seine Kifferei kaufen kann. Und jetzt bin ich eigentlich wieder voll dabei,
jetzt
eine gute Geschichte zu erzählen.
Und wir starten gleich in die zweite Runde.
Wir haben gedacht, während unseres Strandspaziergangs, das war so ungefähr kurz vorm Santa Monica Pier, mit Blick auf dieses große Riesenrad gesagt, wir müssen eigentlich, wie man in Hollywood sagt, die Steaks erhöhen. Ja?
Ja.
Und damit ist nicht das Stück Fleisch gemeint, sondern der Einsatz. Ja? Geschichten werden besser, wenn der Einsatz hoch ist. Unser Einsatz wird jetzt auch hoch. Zusätzlich zu den Würfeln wird der andere jetzt noch ein Genre oder Thema vorgeben, was es dem anderen noch schwieriger macht. Ich mische nochmal die Würfel durch.
Ich ziehe jetzt wieder 5 Würfel und Christian wird beschreiben, was auf den Würfeln zu sehen ist und mir dann ein Genre oder Thema vorgeben. Eins. Und wie immer werde ich gleich runterzählen. 2, 3, 4, 5 für euch. Achtung. In 3, 2, 1 Kopfhörer.
So, auf den Würfeln dieser Runde sieht man einen grimmig daherschauenden mexikanischen Wrestler mit Blitz auf seiner das Gesicht bedeckenden Maske, einen wunderschönen Springbrunnen, einen Schulbus, eine Spinne und einen altgriechischen Tempel. Das Thema ist Science Fiction.
Das Thema ist Science Fiction.
Ja, und während du hier so leidend auf die Würfel schaust, weil du sagst, diese Runde werde ich einfach komplett ablosen, werde ich hier mal in mein Natter beißen.
Ich werde gar nicht ablosen, denn die Geschichte geht los. Muchos gracias. Der bekannte mexikanische Wrestler saß gerade badend in seinem Springbrunnen, der mit nicht normalem Wasser, sondern mit mehrfach gefilterter Ziegenmilch gefüllt war, damit er sozusagen kräftig wird. Als der Springbrunnen in der Mitte, den Springbrunnen haben wir in der Mitte immer so eine Säule, als die Säule blinkte und er eine Nachricht bekam vom Internationalen Weltraumrat, denn Spidey, die Spinne, das außerirdische Kampfmonster, bedrohte die Erde. Und Muchas Gracias war der Einzige, der in der Lage war, aufgrund seiner seit seiner Kindheit vorhandenen Ziegenmilchkur überhaupt die Spinne besiegen zu können. Der Weltraumrat gab also durch die Säule durch, Muchas Gracias, die Welt ist bedroht. Du musst Max Spidey, die böse Kampfspinne, besiegen, ansonsten droht das Ende der Welt. Muchas Gracias sprang auf, nahm das Handtuch, was am Rande des Springbrunnens lag, und trocknete seinen Adoniskörper, rannte in seinen Bus, der sozusagen ausgestattet war mit verschiedenen Waffen und auch weltraumfähig war, rief seine Frau an und sagte, Schatz, ich komme heute nicht zum Mittagessen nach Hause, startete seinen Weltraumbus, fuhr auf die Route 66, drückte das Gaspedal durch, schaltete auf Weltraumspeed und der Bus beschleunigte auf Lichtgeschwindigkeit, hob ab, verließ die Erdatmosphäre. Und Muchas Gracias machte sich auf dem Weg, um Spidey, Max Spidey, die Weltraumkampfspinne, zu besiegen. Er nahm Kontakt auf zum Weltraumrat, zum intergalaktischen Rat, die ihm sagten, dass Spidey, Max Spidey sich auf dem Planeten Athenos versteckte und dort im Tempel saß und sozusagen den Angriff vorbereitete. Muchas Gracias flog also mit dem Bus direkt nach Athenos, dem Planeten, landete mit quietschenden Reifen vor dem Tempel, rüppelte dabei eine von den Säulen um und begab sich in diesen Tempel zum Endkampf mit Spidey Max Spidey, dem bösen Kampfschwein. Und hier kommt der Cliffhanger, denn wie dieser Kampf fortging, das erfahrt ihr in Folge 2. Ja, da verließen, ich habe zu wenig Würfel.
Da verließen dich die Würfel.
Ja, mich verließen die Würfel.
Ja,
Spidey, Max Spidey. Gut,
das
Christian.
Spinnenkampfschwein.
Das Spinnenkampfschwein.
Ein Spinnenkampfschwein. So.
Ich tue die. Ah, nee, wir tun die Socken zur Seite. Ich mische für dich.
Ach, du mischst für mich, okay.
Ja, nicht, dass du dir da.
Wirklich ein grausames Geräusch auf meinen Kopf.
Das du?
Okay, 5 Würfel. 1.
Und die Regeln, nochmal für euch zur Erinnerung. Christian würfelt, ich sage, was auf den Würfeln ist und gebe ihm dann ein.
Thema, oder? Norm. Ja. Warte, 5, oder? Ja, 5 Würfel habe ich. 3, 2, 1. Und, kabumm. Okay.
Nein, nein, ich sage, was auf den Würfeln drauf ist. Wir haben einen Würfel, auf dem sehen wir, das sieht aus wie Harley Quinn. Die Freundin vom Joker. Wir haben eine Burg, wir sehen ein Burgtor mit einer Brücke, also mit einer rauf- und runterlassbaren Brücke zum Eingang zum Tor. Wir sehen, oh, was ist das denn? Das kann ich gar nicht erkennen. Was ist das, eine Hand? Ist das eine Hand?
Ich glaube, es ist eine Zombie-Hand, die aus dem
eine Grab herauskommt. Eine Zombie-Hand, die aus einem Grab herauskommt. Wir sehen einen Thron, der zwei Flammen neben sich stehen hat. Und wir sehen ein Schloss mit einem Brunnen davor. Und das Thema ist Historienfilm.
Oh. Okay. In den Zeiten, als noch Könige und Königinnen, Drachen, Ritter und Gnome die Welt bewohnten, also im tiefsten Mittelalter, gab es eine Närrin, Ricarda Glockenkopf, die am königlichen Königsthron, am Sitz des Königs arbeitete und jeden Tag die Aufgabe hatte, den König zum Lachen zu bringen. Doch irgendwann wachte Ricarda auf und fühlte sich sehr deprimiert. Der Humor war weg. Die Quälereien des mittelalterlichen Lebens, schmutziges Wasser, dreckige Kanäle, man wusch sich nicht. All das machte ihre Stimmung sehr, 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 sehr grau. Aber ohne den nötigen Humor würde sie ihre Anstellung als Hofnarr natürlich sehr, sehr schnell verlieren. Und was das heißt, wenn ein Hofnarr seine Stellung verliert, endet meistens mit mindestens einem Todesurteil. Also machte sie sich auf, zum Schloss Humoricus, wo der große Meister Humoricus wohnte, ein alter Druide, der ausgebrannten Hofnarren Zuflucht und ein regeneratives Entspannungsprogramm verschreibt. Nach mehreren Tagen der Anreise kam sie am Tor der Hofnarrenklinik an, wenn man sich einfach total verrannt hat, gehen die Türen immer weiter zu und klopft da an dem Tor, an dem Hof nach. Tom, 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 Tom. Wer klopft? Ja, als Ricarda und ich habe meinen Humor verloren. Ich habe nichts mehr zu lachen. Da sind sie ja hier genau richtig. Die Tür öffnete sich und sie schlurfte einem Zombie gleich, der gerade aus dem Grab gestiegen war, den langen Flur entlang, dass ihre Füße immer so über den Boden schlurften. Müde betrat sie das Behandlungszimmer und sagte: Meister Humoricus, ich mag nimmer. Den ganzen Tag ziehe ich ein Grinsen auf dem Gesicht. Ich grinse falsch, ich lache falscher. Die Welt ist mir grau. Was kann ich tun? Meister Humoricus schaute sich den Hofnarr lange an, sagte, ich glaube, ich weiß, was Ihnen helfen kann. Langsam kam er von seinem großen Behandlungsstuhl herunter, bewegte sich mit langsamen Schritten auf Ricarda zu, beobachtete sie von oben bis unten, scannte ihren Körper und ihre Befindlichkeiten, vermaß ihre Aura vor dem inneren Auge, schaute nach links, schaute nach rechts, schaute ihr tief in die Augen, nahm seine Hände nach oben, ließ sie pfeilschnell herabfallen und rief: Kille, 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 kille. Ricarda zerbrach in ein schallendes Gelächter und war sofort geheilt, ging zurück und unterhielt den König noch viele Jahre. Aus, aus, aus.
Großartig! Eine wunderbare Geschichte. Ich war ganz gespannt am Ende. Du hast die Spannung gut aufgebaut.
Ich habe auch zwischenzeitlich lange überlegen müssen, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme.
Hätte ich ja auch einen zweiten Teil ankündigen können. Ja, sehr schön.
Sehr schön. Wir haben noch eine,
ja?
Die wir jetzt gemeinsam erzählen, mit quasi mit Übergabe. Und dann sind wir eigentlich mit der Zeit schon durch.
Ja. Machen wir sie mit Übergabe? Machen wir sie jetzt mit Übergabe? Oder machen wir sie, jeder von uns sagt immer ein oder zwei Sätze und der andere zieht danach? Also erzählen wir sie gemeinsam oder erzählen wir sie sozusagen, was wollen wir ausprobieren? Wo fangen wir mehr Bock?
Wir nehmen 6 Würfel. Jemand macht die ersten 3 und der andere muss mit den zweiten 3 abschließen.
Ja.
Wir machen das quasi so, wie die Showrunner von Game of Thrones ihre Bücher geschrieben haben. Ja. Der eine hat immer die eine Hälfte geschrieben, der andere hat die andere Hälfte geschrieben. Das ging so lange gut, solange es einen dritten gab, der das Buch schon vorher geschrieben hat.
Und dann war leider scheiße.
Zum Ende wurde es dann ein bisschen wackelig.
Okay, dann zieh du mal deine 3 Würfel.
Ja, wir machen das quasi hier. Wir sind in Hollywood.
Wir können machen, was wir wollen.
Genau, ich habe meine 3 Würfel.
Ich habe meine 3 Würfel. Ich erkläre, was auf deinen 3 drauf ist und du, was auf deinen 3 drauf ist.
Und du fängst an und ich muss übernehmen.
Ja, okay.
Okay, 1, 2, 3.
Oh, einer ist auch bei mir auf den Boden gefallen.
Ja, okay.
Jetzt ziehe ich nochmal nach.
Okay, meine 3 waren diese hier. Okay, wir haben eine Taschenlampe, eine Sprechblase.
Was ist das?
Weiß ich nicht. Wir nehmen was anderes.
Und einen Geist? Nein.
Warte. Hier war das. Ein Alien, das sich beamt.
Ein Alien, das sich beamt. Und dann haben wir
ein Amboss. Ein tanzendes Männchen und Godzilla. Männchen
und Godzilla. Oh, wir haben diesmal viele Leute, die...
So, du fängst an, du kannst sortieren und fängst an mit 3 Würfeln. Du musst nicht deine nehmen. Nimm.
Ach so, ich kann irgendwelche 3 nehmen. Ja. Das macht es ja noch viel schwieriger.
Ja, wir sehen Franziska Kana beim Denken. Der Kopf ist auf den Tisch gerichtet, die Hände drücken gegeneinander. Man kann quasi den Knochen, das Weiß der Knöchel schon sehen. Da ist der Groschen gefallen.
Ja, der Groschen ist gefallen. Kimberly Liberty war eine begeisterte Tänzerin und befand sich wie immer in der Disco, dem Tracks, und tanzte so vor sich hin, als sie dringend auf die Toilette musste. Sie tanzte also ganz beschwingt in Richtung Damentoilette. Sie betrat die Toilette, das Licht ging nicht an, es war sehr dunkel. Sie tastete sich an den Wänden, immer noch leicht swingend und beschwingt tanzend in Richtung Kabine, machte die Kabine auf und auf plötzlich war dort ein grelles Licht, denn die Kabine war eine Beamkapsel und es beamte sich gerade ein Alien in die Disco. Kimberly Liberté erschreckte sich zu Tode und rief aus. Ah, ein Alien! Auf der Toilette!
Achso, ich muss übernehmen, ne?
Ja.
Kimberly, Liberté. Seit so vielen Jahren beobachten wir dich aus den Untiefen des Weltraums. Du bist die Tochter unseres Anführers. Du bist die Auserwählte unseren Planeten Amboss im 6. Sternensystem des Sirius, hinten links, gleich hinter Proximus Prime, zu retten. Du bist das Licht, was uns vor der Gefahr des größten Monsters des Weltraums, Godzilla, retten kann. Das war jetzt kein... Das muss man verstehen. Außerirdische sind in der Weltsprache, der Erdensprache nicht besonders gewandt. Mhm. Deswegen stottern sie so ein bisschen. Ja. Ja. Außerdem ist durch die Nähe, die Amboss zu der Sonne hat, die Tageshöchsttemperatur bei 67 Grad konstant. Und das hat Auswirkungen auf die Denkfähigkeit dieser Aliens. Sie sind lange dadurch einfach ein bisschen langsamer und müssen so ein bisschen länger überlegen, ja, warum sie eigentlich da sind.
Ja.
Ja. Mhm. Kimberly Liberté war ein bisschen irritiert kurz und wollte eigentlich schreiend zurück in die Disco laufen, als ein grelles Licht auch sie erfasste und mit auf das Raumschiff beamte. Mit Hyperlichtgeschwindigkeit ging es dann an der Sonne vorbei Richtung Merkur, links von Pluto, bis nach Amboss. Dort beamte sie herab, wurde empfangen vom frenetischen Jubel der anwesenden Aliens, die zu ihrer großen Freude ihren großartigen Lieblingshit spielten, um sie mit neuer Energie zu füllen. Es war der wunderbare, allseits beliebte Klassiker Hello Africa von Dr. Alban. Und zusammen tanzte Kimberly Liberté mit den Aliens und brachten sich wirklich so auf Kampfenergie, um sich endlich dem Monster Godzilla zu stellen. Denn das kam. Mit einem Röhren stampfte Godzilla in die Hauptstadt von Amboss, Ambrosria, hinein, zerstörte Häuser, Straßen, kickte kleine Elektroscooter-Raumschiffe von links nach rechts über die Straßen, in die Schaufenster der Geschäfte hinein. Wasserhydranten explodierten in die Luft, Feuersbrünste umspielten die Füße des Monsters. Mit Hochgenuss aß er mehrere Aliens zwischen zwei große Scheiben Toast und schmatzte und gierte und sprühte Feuer. Und dann stand das Monster Kimberly Liberté gegenüber. Kimberly Liberté guckte nach oben, zuppelte ihr hautenges, neonrotes Disco-Top zurecht, zog die weißen Tanzstiefel hoch, griff in ihre Jackentasche, holte eine Taschenlampe heraus, blinzelte dem Monster in die Augen und forderte es heraus zum ultimativen Dance-Off! Zu den Klängen von Dr. Alban's Hello Africa gab es einen 3-Runden Dance-Off. Die Jury bestand aus mehreren Aliens und dem eiligst von der Erde herbeigeflogenen Jorge González.
Und DJ Bobo war auch dabei.
Und DJ Bobo war natürlich auch dabei. Und nach 2 Runden stand der Gewinner fest. Es war Kimberly Liberté. Das Monster, tief in seiner Ehre gekränkt, zog sich zurück auf einen fernen Planeten Und wenn es nicht gestorben ist, übt es dort immer noch die fehlenden Tanzschritte zum perfekten Disco Fox. Ich glaube, da sind wir, also...
Wir sind am Ende. Das war aber auch gemein von mir. Ich habe vorneweg nur so ein...
verkackt.
Ich habe dich... Nee, du hast das super gerettet. Ich habe ja vorneweg... Ich war ja vorneweg so... what the fuck. Das war schön.
Ja, die nächsten unserer tollen Geschichten haben wir natürlich direkt an Paramount und 2070 Fox verkauft.
Deswegen sitzen wir hier in Malibu.
Deswegen sitzen wir hier in Malibu.
Aber falls ihr euch fragt, wie also Drehbücher entwickelt werden und Filme in Hollywood, genau so.
Genau so.
Leute sitzen zugedröhnt von dem feinsten Marihuana oder Pilzsmoothies zusammen am Strand, würfeln und denken sich irgendwelche bequatschten Geschichten aus.
Und das werden wir jetzt gleich wieder machen. Mhm. Uns zieht es zurück an den Strand. Ich möchte noch ein bisschen auf den Pazifik ein bisschen surfen gehen. Ich habe mein Surfbrett ist schon ordentlich gewachsen, steht es in der Ecke.
Ja, ich habe schon das Loch gebuddelt, in das ich mich nachher eingrabe. Bis zum Hals, um einfach mal ein bisschen die Perspektive zu wechseln.
Heute Abend sind wir noch verabredet auf der Abbot Kinney zum Podcast-Stammtisch mit Paul Ripke und Joko Winterscheid. weil, wo der Ruhm ist, da sind auch wir. Mhm. Und die nächste Folge, ich glaube, die nächste Folge, ich habe eigentlich schon so jetzt so nach 2 Wochen schon auch so richtig die Lust eigentlich an L.A. verloren. Also das war ja mal früher ein richtig cooler Platz. Irgendwie ist das nichts mehr. Ich würde sagen, wir nehmen den Privatjet, machen noch ein paar coole Instagram-Fotos vom Champagner-Saufen über den Wolken und kommen hoffentlich bald mit der nächsten Folge mit neuen Geschichten, vielleicht einem anderen Spiel, vielleicht aber auch einem ganz anderen Thema, aber wir bleiben den großen Geschichten treu. Einfach aus einer coolen Location wieder, wo wir unser mobiles Podcast-Studio aufbauen. Ich würde sagen, Bahamas ist sowas,
Sandbar wäre schön.
Sandbar Simpson. Mhm. Irgendwo, weißt du, wo man mit Leuten wie uns einfach in einer, so einer guten Community einfach
mal unterwegs Jamaika.
Ist. Jamaika. Also wo die Luft noch frisch ist, das Meer noch frei von Plastik und das Leben einfach etwas entspannter ist als in einem kleinen, halbleeren Tonstudio in Eimsbüttel.
Bin ich dabei.
So, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der ersten Folge der neuen Staffel
Zombiesalz.
Zombiesalz. Wir versuchen es wieder ein bisschen regelmäßiger auf die Kette zu kriegen.
Gehabt euch wohl. Bleibt uns gewogen. Erzählt euren Freunden von uns.
Genau. Und wir freuen uns über jeden, der zu unseren 7 Stammhörern dazukommt.
Genau, und Kommentare und andere Dinge wie immer über unsere Facebook-Seite oder wie auch immer ihr meint, uns erreichen zu können.
Genau, wir werden die Kommentare weder lesen noch beantworten.
Haben wir nämlich nicht mehr nötig. Das
ist nämlich eine der größten Lügen im Leben. Ich freue mich auf euer Feedback. Nein, tun wir nicht.
Genau.
Einfach zuhören und wenn es euch nicht gefällt, abschalten. Und dann hören wir uns vielleicht schon bald nächste Woche.
Genau.
Oh, ich habe fast die Abschlussmusik vergessen.